Welcome to Season 2 of The Business of Lorwyn. Wie geht's? Willkommen. We're kicking it off with something a little different this season. The theme of Season 1 was introduction. I wanted you to get to know the major players in the space. Season 2's theme is building bridges, and we're doing that by going multilingual. Today's guest on Medio Scientific's The Business of Lorwyn is Tom Kruger. And because his native language is German, I asked another former guest, Robert Boggs, to interview Tom in German. Don't worry, the second half of the show is the English translation, so you can skip ahead if you'd like to about 23 minutes. The chapter headings are in all major podcast players. Tom and Robert discuss how a school science project on lake temperature and pH led 20-year-old Tom to found TJK Solutions, a Brandenburg-based company building LoRaWAN networks for water monitoring, smart villages, and municipal emergency communications. They talk about how low-power mesh networks are keeping his rural community connected during blackouts, how he partnered with the local fire brigade and mayor to build a fully solar-powered mesh-tastic disaster-resilient system, and where he sees LoRaWAN heading across Europe over the next decade. This episode is sponsored by the Helium Foundation and dedicated to spreading knowledge about LoRaWAN around the globe. The Business of LoRaWAN is produced by Medio Scientific. If you'd like to learn more, visit medioscientific.com. And now, let's dig into the conversation with Tom Kruger and Robert Boggs.
Hallo und herzlich willkommen, Tom, heute hier, einer der jüngsten LoRaWAN-Enthusiasten, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Und Tom, vielleicht erzählst du uns 2, 3 Sätze dazu, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Und du hast in so jungen Jahren schon ein Business, wie lief das denn?
Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage. Hallo von mir auch, ich bin Tom, ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich wohne in Brandenburg in Deutschland. Genau, und ich bin tatsächlich in der 7., 8. Klasse mit dem Thema LoRaWAN in Verbindung gekommen. Und tatsächlich über einen YouTube-Channel, der heißt IQWeb und das ist ein Österreicher und der hat damals mit LoRaWAN angefangen und die ersten Sachen gehabt und das fand ich so spannend und dann hat er direkt ein Projekt mit Wetterstation gehabt und das fand ich sehr beeindruckend und auch faszinierend, dass man Sachen über weite Distanz ohne viel Energie senden kann und irgendwie bin ich dann da so reingerutscht und da ich eine coole Schule hatte, ist es dann so weitergegangen mit dem naturwissenschaftlichen Unterricht. Und da ging es dann immer weiter, ja.
Womit hast du denn angefangen? Was war denn dein erstes LoRa-Projekt?
Oh, ich glaube, mein erstes LoRa-Projekt waren diese 2 Heltec-Boards. Und ich habe dann 2 Temperaturwerte übertragen von so einem BME 280. Und das andere hat es auf diesem kleinen OLED-Display dann angezeigt. Und das war erstmal LoRa, noch nicht LoRaWAN. Aber das war dann ganz schnell der nächste Step. Und es ging dann los damit. Und dann hatte ich, glaube ich, dieses erste kleine Trajino-Gateway da, dieses LR8. Dieses kleine weiße Gerät. Und ja, dann ging es dann auch los. Und dann war da, glaube ich, das erste LoRaWAN-Projekt unser Mellensee. Da hatten wir dann in der 8., 9. Klasse Biologie. Und das Thema war, was passiert mit unseren Seen? Was macht die Nährstoffe und Temperaturen? Und da habe ich dann so einen kleinen LoRaWAN-Temperatur- und pH-Sensor im See eingebuddelt. Und damit ging es dann los. Ja, der Sport's erstellt. Und dann war ich schon mittendrin in dem Thema.
Jetzt würde ich gerne die Transition von, ich mache das für ein Schulprojekt und ich habe TJK Solutions. Wie kam das zusammen?
Das war eine gute Frage. Also es hat eigentlich damit angefangen, dass in der Abiturzeit dann ich irgendwie noch mehr wollte an unserem Mellensee. Wir wollten dann den Wasserstand überwachen und das ging dann nur an der Schleuse, weil das baulich einfach anders nicht ganz gut ging. Und dazu sind wir mit einer Behörde, mit dem Wasser- und Bodenverband hier in Kontakt getreten. Und um zu fragen, hey, können wir da irgendwo was anbauen? Ist das in Ordnung? Habt ihr Probleme damit? Fanden die das alles ganz in Ordnung. Und die fanden es dann aber leider so spannend, dass sie gesagt haben, hey Tom, wir brauchen Hochwasserschutz, wir brauchen mehr davon. Wir haben andere Geräte, die kosten 8.000 Euro pro Stück. Und das geht nicht, wir brauchen viele. Und kannst du da was machen? Meinte ich, bestimmt, also ist möglich. Mein Vater ist auch irgendwie selbstständiger Unternehmer und dadurch lag das schon ein bisschen in der Familie, die Förmlichkeit. Und die brauchten dann halt eine Rechnung und dann, habe ich gesagt, dann mache ich halt schnell ein Gewerbe auf. Was heißt schnell? Ein bisschen, da gehört ja viel dazu, ne? Die ganzen Vorherberatungen, was muss man machen? Aber ich würde sagen, in der Zeit, innerhalb von 1, 2 Monaten, habe ich das dann gegründet. Und dann ging da das erste kommerzielle LoRaWAN-Projekt los mit Hochwasserschutz, ja.
Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was macht ihr alles dort?
Also bei dem Hochwasserschutz haben wir jetzt einen ganzen Kanal vom See 1 bis in die Spree abgemonitort. Und früher war es halt so, dass die da immer hingefahren sind und mussten aufschreiben auf dem Zettel, wie hoch ist der Wasserstand. Und es war nicht so ganz wirtschaftlich oder modern zeitgemäß. Ja, und jetzt ging es weiter mit unserem See. Jetzt ging es dann mit Wetterstationen an den Strandbädern, Informationsdisplays, so ein kleiner Welcome-Screen, wo die Leute reinkommen und sehen, wie warm ist das Wasser. Und so eine ganzen schönen Kleinigkeiten. Und dann auf die Webseite der Strandbäder, genau damit ging es weiter. Und alles sowas. Und dann die ganzen Klassiker, was man sich halt beschäftigt mit LoRaWAN. Dann ging es los mit bei den Landwirtschaften mal die Bodentemperatur zu messen, die Feuchtigkeit und alles, was man dann irgendwie so macht. Und jetzt würde ich sagen, das größte Projekt, wir haben jetzt so ein kleines Smart City Village, Smart Village Projekt. Und da geht es jetzt los mit Straßenbeleuchtung, Smart Metering und alles, was halt dazugehört. Ne? Und so rutscht man irgendwie auf einmal, wenn man die richtigen Leute kennt, überall mit rein. Und irgendwie ging es dann auch von LoRaWAN weiter zu Mesh-Testing, ja.
Bevor wir da reintauchen, wie ist denn bei euch im Ort, du hast gesagt, ist sehr ländlich, wie ist denn die Annahme von der Technologie dort? Also sagen die Leute, cool, bau das da auf, stell ein Gateway oben hin, auf jeden Fall. Oder wie nimmt die Community bei euch vor Ort das wahr, was ihr dort macht?
Ja, das ist eigentlich auch spannend. Wir sind ja ganz nah an Berlin dran. Also ich würde sagen, ich würde es als Speckgürtel noch bezeichnen. Das sind ungefähr 20, 30 Kilometer südlich. Und ja, es ist halt ein bisschen spannend. Erstmal, es gibt noch nicht so eine riesen Community, sage ich mal. Die Leute wissen eigentlich noch nicht so wirklich was davon. Außer die haben jetzt Kontakt mit uns gehabt und wollten Sachen übertragen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt drei Gateways aufgebaut in der Kommune am Mellensee. Und das funktioniert ganz gut, weil wir auch ganz gut mit der Kommune zusammenarbeiten können. Und die finde es auch spannend, aber aufgrund von Geldlagen und Haushaltssachen ist es noch nicht so weit vorangeschritten mit dem Thema LoRaWAN.
Aber der Support ist da, also es ist keine Technologiefeindlichkeit, sondern wie würdest du das beschreiben?
Nein, überhaupt nicht. Ich würde sogar ganz im Gegenteil sagen, die Leute finden es cool. Ich glaube, das kommt auch durch vielleicht mein junges Alter, dass ich diese neuen Inspirationen mitbringe und sage, hey, guck mal, wir haben jetzt das und wir müssen nicht mehr klassisch irgendwo eine SIM-Karte reinstecken und können jetzt Sachen übertragen und anzeigen und schalten. Und das finde ich, glaube ich, schon ganz cool, weil es irgendwie auch was Neues ist. Aber wir sind, würde ich sagen, die Bevölkerung ist schon sehr offen für das Thema und auch dankbar.
Dankbar und offen, genau wie deine Familie. Kannst du uns ein bisschen Hintergrund geben, weil ich weiß, ihr habt eine spezielle Familiensituation, worüber wir dann auch zu der nächsten LoRa-Anwendung kommen würden. Wie ist das denn passiert, dass ihr in der Familie quasi gesagt habt, wir brauchen jetzt noch was Neues,
ja,
Richtung Mesh-Tastic, denke ich gerade.
Das ist auch ein bisschen spannend. Das hat damit geführt, dass vor 2 Jahren mein Onkel zum Bürgermeister gewählt worden ist und wir so quasi politisch irgendwie da mit reingerutscht sind. Und durch die ansteigenden weltlichen Krisen und so ist es dann dazu gekommen, dass wir da auch gesagt haben, wir müssen zusammenarbeiten. Und ja, meine Familie wohnt fast alle in Mellensee und in der Umgebung und so sind wir da, glaube ich, ganz gut mit der Kommune zusammen, wenn man direkt da, sage ich mal, an der Quelle sitzt.
Du und dein Vater, ihr seid Teil einer Organisation. Wo engagiert ihr euch denn beide?
Ja, vielleicht sollte man erst mal sagen, mein Vater ist auch Funkamateur. Er hat es früher ganz viel gemacht und ist dann jetzt irgendwie auch wieder reaktiviert worden durch mein Machen und Tun. Und das Machen und Tun findet sich auch in der Feuerwehr wieder. Da sind wir nämlich aktiv in so einer speziellen Einheit, die nennt sich Information und Kommunikation, IOK. Und dort ist unser Job, dafür zu sorgen, dass die Feuerwehr immer kommunizieren kann, sprechen, schreiben, alles, was damit zu tun hat. Und so sind wir ehrenamtlich auch da in der kommunalen Sicherheit verwurzelt. Ja.
So, jetzt haben wir einen jungen Unternehmer mit LoRaWAN. Wir haben einen Papa, der früher bei den Amateurfunkern war. Und wir haben den Onkel, richtig, der jetzt Bürgermeister geworden ist. Und was habt ihr, wie war die Problemstellung? Warum seid ihr zusammengekommen und gesagt, wir machen jetzt ein Projekt mit LoRa?
Ja, mit LoRa ist nämlich richtig. LoRaWAN hat es erstmal nicht getroffen, denn wir sind auf das Thema Mesh-Testing dann gekommen, weil unser, das Land Brandenburg hat gesagt, hey, wir haben Fördermittel für einen Katastrophenschutz. Ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass eure Bevölkerung 1% davon in einer Mehrzweckhalle oder irgendwo anders untergebracht werden kann und versorgt wird. Und da gibt es ein paar Bedingungen, unter anderem auch Kommunikation. Und da gab es viele Sachen. Da gab es zum einen Starlink für Internet und was weiß ich nicht alles. Aber das hat nicht ganz ausgereicht, sage ich mal. Da wurde nicht zu Ende gedacht. Denn wir haben, Mellensee ist relativ groß und viel Wald dazwischen und weitläufig. Und wenn jetzt jemand relativ vom ganz weit weg von einem Ort, von einer Kommune dahin muss zu diesem Punkt, diesen Katastrophenschutzpunkt, wenn wir jetzt eine Lage haben, wir haben keinen Strom mehr und kein Internet, dann soll das quasi der Leuchtturm sein, der dann im Dunkeln ist dann ein Lichtmast und da wird dann dafür gesorgt, dass man da hinkommt und halt Strom, Wasser bekommt. Aber das ist halt ein Problem, weil man nicht alle da hinkommen können. Und deswegen haben wir Möglichkeiten gesucht und gefunden dann auch, um die einzelnen Ortsteile quasi auch zu vernetzen und kommunikationsfähig zu machen.
Okay, was heißt das? Was habt ihr konkret gemacht dort?
Also wir haben dann mit dem Open-Source-Projekt Meshtastic angefangen. Das hatte ich vorher auch schon irgendwie mit dem Blick gehabt, weil es auch ganz cool war mit der Hardware, die ich schon hatte. Und darum ging es einfach, dass wir sagen können, wir können über LoRa kleine Datenpakete, Textnachrichten an den Katastrophenschutzleuchtturm und an die Kommune senden, wenn alles ausfällt, wenn Internet ausfällt und nichts mehr geht, dann soll die Möglichkeit trotzdem weiterhin bestehen, dass wir ein autarkes, unabhängiges Netz haben, um die Bürger zu informieren, um die Feuerwehr zu leiten und alles Weitere sicher zu machen, so dass die Kommunikation, was ja in so einem Sicherheitsfall oder Krisenfall wirklich wichtig ist, dass da es funktioniert, dass es gewährleistet ist.
Warum denn eigentlich? Also ich sage jetzt mal, morgen fällt bei uns hier Strom aus, ja? Und wohne ja auch im Dorf. Mhm. Und da muss ich jetzt kommunizieren können, brauche ich nicht viel eher Wasserversorgung und Wärme und all das. Also warum ist das ein wichtiger Teil davon?
Ja, das denkt man wahrscheinlich im ersten Fall, aber hauptsächlich ist es die Kommunikation erstmal für unsere Mitarbeiter der Kommune und der Feuerwehr, dass die nämlich das alles umsetzen können, dass die dafür sorgen können, wir haben wieder Wasser, wir haben wieder Strom oder wir haben Wasser und Strom an einem bestimmten Ort, dass wir die Bürger auch informieren können. Die können dann da zu einem Gemeindehaus gehen, zu einer Kita, zu einer Schule und können sagen, hey, ich habe Probleme, ich habe kein Wasser, ich brauche Strom oder irgendwas. Und dann können die sagen, hey, die schreiben dann über dieses Mesh-Testing-Gerät, über das Netz, was wir da aufgespannt haben. Wir brauchen, hier ist ein Bürger, der braucht das und das. Und die Kommune kann dann sagen oder der Bürgermeister, ja, dann schicken sie den halt zum Leuchtturm. Und die kriegen dann die Information schon mal und ja, sodass einfach die Infrastruktur und die Kommunikation wieder bestehen kann und alles wichtige Bedürfnisse abgearbeitet werden können.
Das hast du gerade gesagt, das ist für den Fall, wo es keinen Strom mehr gibt. Wie läuft denn ein Netzwerk komplett autark, wenn der Strom ausfällt?
Ja, wann fällt Strom aus? Wahrscheinlich dann, wenn die Kraftwerke oder irgendwas beschädigt werden oder andere Sachen, dass wir einen Blackout-Fall haben. Oder es kann ja auch schon reichen, dass Internet wegfällt, dann sind wir ja auch alle schon problematisch. Und da gibt es eigentlich Strom und Internet, das sind unsere größten Schwachstellen. Die müssen wir halt überbrücken. Und das Internet haben wir über dieses LoRa, über Meshtastic abgedeckt. Und das funkt halt so wie LoRa waren, auch auf 868 Megahertz hier bei uns in Europa. Genau, und damit können wir dann durch diese vielen kleinen Router in jedem Ortsteil schon mal die Funkabdeckung realisieren, die Kommunikation sicherstellen und der Strom läuft quasi zu diesen kleinen Knotenpunkten komplett autark über Solar und Batterie. Das heißt, die Geräte sind so autark, dass sie sagen können, hey, wir laufen jetzt das ganze Jahr über, so ist es auch zurzeit immer über Autarkie, über Solarstrom oder Photovoltaikstrom und Batterien.
Ich dachte, warum war denn die Auswahl von Meshtastic und einem Niedrigenergiefunksystem, ich meine, es steckt im Namen, gegenüber jetzt einem Wi-Fi, was ihr aufbaut. Warum habt ihr nicht ein lokales Internet oder was gebaut, sondern das so gemacht?
Also ja, man hätte natürlich auch hingehen können und sagen, wir bauen ein Richtfunknetzwerk über 2,4 Gigahertz und dann sowas wie das Hemnet, das aus dem Amateurfunk kommt, das ist ja auch sehr beliebt. Aber das war am Ende des Tages war es eine Kostenfrage, weil wir hatten kein Geld, das Land hat kein Geld zur Verfügung gestellt und es musste aus kommunalen Mitteln quasi finanziert werden. Und das ging eigentlich auch nicht, weil wir einen Haushaltsstopp haben und es keine Fördermittel zurzeit dafür gibt. Und deswegen haben wir halt einfach LoRa oder Meshtastic benutzt und die Hardware von, ich sag's jetzt einfach mal, von der Firma Seed Studios, da SenseCap genommen. Und die waren halt deutlich preiswerter, als hätte man da jetzt überall einen IP-Knotenpunkt aufgebaut mit einem Switch, mit einer Notstrom. Da kommt Notstrom, also wir brauchen halt Strom, das ist viel energieuneffizienter, sage ich mal. Und das ist einfach ein Riesenaufwand. Außerdem ist bei IP-Kommunikation auch eine direkte Sichtverbindung eigentlich nötig in den meisten Fällen. Und das haben wir bei LoRaWAN nicht ganz. Da haben wir halt viel bessere Ausbreitungsbedingungen und halt der größte Vorteil, würde ich sagen, die Kosten und die Energieproblematik nicht.
Darf ich mal kurz fragen, was habt ihr ungefähr bezahlt für das ganze Projekt und wie viele Menschen deckt das ab?
Das ist eine gute Frage. Wer hat es erstmal bezahlt? Das habe ich bezahlt. Ich habe das gesponsert mit meiner Firma erstmal. Das kann man schwer sagen. Also ein so ein Router kostet nur die Hardware, ohne Antenne, ohne alles drum und dran, ungefähr 80 Euro. Und mit allem drum und dran pro Standort ist man vielleicht, weiß ich nicht, zwischen 200, 300, 400 Euro. Und ja, es war auch nur möglich durch viele Sponsorings. Und dann wurde gesagt, der Elektriker, ey, wir stellen euch die Hebebühne zur Verfügung. Und. So funktioniert es dann, wenn dann alles Hand in Hand funktioniert. Das ist halt ganz nett dann. Ja, und dann kann man sich ja vielleicht hochrechnen. Wir haben dann 9 Standorte damit ausgestattet, haben noch 2 mobile Geräte, die wir aufstellen können, wenn mal irgendwo was ausfällt. Und genau, die Endgeräte, die dann die Nutzer ja, nutzen, das muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, wir haben Verwaltungshelfer, die dann quasi geschult sind, das in dem Netzwerk zu nutzen, die Geräte. Das sieht aus wie so ein kleines BlackBerry und es ist so ein TD-Go, LilyGo T-Deck Plus. Das heißt, wir haben Touchscreen, wir haben Keyboard da drauf und auch Akku. Und die sind halt darauf geschult, das zu nutzen. Und diese Geräte, davon haben wir, muss ich lügen, 12, 14 Stück. Und die wurden auch vom lokalen Unternehmen gesponsert, ETS Lite. Die, ja, so funktioniert es dann einfach. Unser Bürgermeister, der Tobias Krüger, mein Onkel, ist da dann sehr direkt auf die Firmen zugegangen. Und wir haben einfach ganz gut mit denen zusammengearbeitet. Und die sind auch alle sehr offen und haben auch den Ernst der Lage, sage ich mal, verstanden und gesagt, hier geht es jetzt nicht um eine Parkbank, die irgendwo hingestellt werden muss, sondern hier geht es halt um Leben und Tod im schlimmsten Falle.
Habt ihr das schon mal geprobt oder geübt, wie das Ganze funktioniert im Ernstfall? Oder habt ihr es einfach aufgebaut und dann gesagt, okay, das wird schon funktionieren?
Also eigentlich wurde es aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir haben nämlich den Punkt einer Übung. Und zwar hatten wir am 27. Oktober oder September, ich weiß es gar nicht, schon ein bisschen her, war auch viel Stress, eine ganz, ganz große Katastrophenschutzübung ja, simuliert, durchgeführt in der ganzen Gemeinde am Mellensee. Und da war halt das Szenario, hey, wir haben erstmal ein Problem, es ist was passiert, ein Naturereignis. Und das sorgt dafür, dass unsere Infrastruktur nach und nach wegbricht. Und ja, dann haben wir einfach mal getestet, was passiert, wenn man im Rathaus den Strom wegzieht. Was passiert, wenn das Internet wegfällt. Und was passiert, wenn die Feuerwehr ihr ja, Funk auch nicht mehr hat. Und dann blieb halt irgendwann nur noch unsere eigene lokale Mesh-Testing-Lösung. Und das war dann ja ganz spannend, das mal zu proben, wenn da irgendwie 400 Übungsbeteiligte dabei sind und alle möglichen Hilfsorganisationen von Feuerwehr über Rettungsdienst, THW, Rettungshunde und. War das schon sehr, sehr anspruchsvoll, würde ich sagen. Ja.
Fühlt ihr euch bereit für die Zukunft damit?
Ich würde sagen, wir fühlen, also man hört ja dann so verlaubt, wenn die Leute sagen, boah, wenn irgendwas ist, dann gehe ich in die Gemeinde am Mellensee, weil die gemerkt haben, hey, wir sind da sehr, sehr fortschrittlich. Ich würde auch mal jetzt behaupten, wir sind so fast die einzige Kommune in ganz Brandenburg, ganz Deutschland, die so auf so eine Konzepte im Moment bauen. Und ich sage jetzt einfach mal ganz selbstbewusst, das läuft jetzt seit 3, 4 Monaten ziemlich gut und ich würde sagen, wir sind bereit, ja.
Okay, Tom, hast du noch 2 Sachen, nämlich erstens eine Perspektive aus deiner Sicht, wie nimmst du LoRaWAN wahr? Ist das ein Business für die Zukunft, für die Gegenwart? Was passiert da aus deiner Sicht gerade?
Also LoRaWAN ist, glaube ich, schon sehr spannend. Also es hat, denke ich, auf jeden Fall gute Zukunft. Wir haben natürlich auch sehr gutes, teilweise in den Bereichen, wo wir es brauchen, auch Mobilfunk, 5G, LTE, das funktioniert auch mittlerweile sehr gut. Aber für die ganzen kleinen Bereiche, Smart Metering und wo wir einfach sehr energieeffizient sein wollen und viel umsetzen und Daten senden wollen, erfassen, schalten, ist es, glaube ich, schon ganz cool. Und ich höre jetzt von überall so nach und nach, die Kommunen, die finden es doch auch sehr spannend. Wir können sparen, wir können optimieren, wir können Gefahren vielleicht sogar vorhersagen und vorbeugen. Und ich denke, das wird, ich weiß noch nicht, ob es in den nächsten 2, 3 Jahren schon richtig losgeht, aber ich denke, in 10 Jahren haben wir auf jeden Fall schon die Kommunen so weit, dass die sagen, wir brauchen alle das und es ist einfach ein Standard wie 5G und das ist eine wichtige Sache. Man sieht es ja auch in der Schweiz, in Österreich, die sind da ja auch schon ganz voran. Ich weiß nicht, wie Deutschland da reagiert. Ich würde es mir wünschen, ich finde es ganz cool. Muss man mal schauen.
Ja, du kannst ja aktiv dazu beitragen mit TJK. Was sind denn Projekte, die du jetzt noch anstößt? Also hast du schon was auf dem Zettel, irgendwas Spannendes, irgendwas Großes?
Ja, ich würde sagen, das Spannendste ist für uns dieses Smart Village Projekt, wo wir wirklich sagen, wir werden jetzt eine ganze Stadt ausstatten mit allen möglichen, von der Ansteuerung von der Ortsbeleuchtung bis rüber zur Erfassung der Raumluft in Grundschulen und was da halt alles hinzufügt von der Parkraumüberwachung, von irgendwie das Bewässern der Stadtgärten. Und ich würde sagen, das ist unsere größte Aufgabe und das Größte, wo ich auch mit dran beteiligt bin oder was wir auch selber komplett umsetzen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was daraus wird und wird man wahrscheinlich auch viel auf LinkedIn und den sozialen Medien von uns sehen, wo wir auch sehr aktiv sind, was mir auch sehr viel Spaß macht.
Ich bin kurz davor, zum Ende zu kommen. Was ist denn dein absoluter Lieblingssensor bis jetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ja so ein bisschen mit der Pegelüberwachung aufgewachsen und finde diese Geräte schon ganz spannend. Aber wenn wir jetzt irgendwie auch über Mesh-Testing nachdenken, finde ich schon diese neuen P1 Outdoor-Router sehr cool. Aber ja, so richtig kann ich das gar nicht sagen. Ich finde, jeder macht irgendwie coole Geräte. Ob das irgendwie ein Kamerasensor von MySight ist oder von Zenscape, irgendwas anderes oder Tragino. Also die sind schon alle, glaube ich, ganz cool. Jeder hat seinen Einsatzbereich. Und da kann ich jetzt nicht pauschal sagen, der Tragino Ultraschallsensor ist der coolste. Ich denke, das sind alle ziemlich cool am Start.
Was kannst du denn als junger Mensch, der jetzt, keine Ahnung, mit anderen Unternehmern im LoRaWAN-Bereich sprechen müsste, also jemand, der kommt neu in LoRaWAN rein und du hast ja eine sehr junge Perspektive, was würdest du denn jemandem mitgeben, der anfängt, sich damit zu beschäftigen?
Ich denke, das Wichtigste sind diese User-Stories. Was wollen die Leute überhaupt erfassen? Weil ich denke, das erste Problem ist es, das Problem zu finden, was man damit lösen möchte oder optimieren. Und da ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, die richtigen Leute kennenzulernen, die einem auch sagen, was sie haben wollen und brauchen. Und das ist, also ich denke mal, die Technologie, die kriegt man schon mit viel irgendwie Erfahrung und nach kann man das schon lernen und herausfinden. Aber das Wichtigste, denke ich, ist ein gutes Netzwerk und die richtigen Ansprechpartner.
Woran erkennt man einen guten Ansprechpartner?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, an der Fachlichkeit und an der Sympathie und auf der Offenheit für neue Themen daran. Also es muss kein IT-Nerd sein, das reicht auch, wenn die Leute offen dafür sind und einfach das wollen.
Und dann eben drüber sprechen und dann die Erfahrung zu teilen. Von meiner Seite erstmal herzlichen Dank, dass du dir da die Zeit nimmst, darüber zu sprechen. Und natürlich auch die besten Wünsche auf der LoRaWAN-Reise. Du bist bis jetzt der Jüngste, den ich kenne, der mit einem Business im LoRaWAN unterwegs ist und vielleicht auch hier der Jüngste in dem Podcast bisher. Deswegen danke, Tom, dass du Zeit genommen hast. Danke, Nick, fürs Organisieren.
Danke auch von meiner Seite nochmal.
Hello and welcome, Tom, one of the youngest LoRaWAN enthusiasts I have met so far. And Tom, maybe you can tell us in 2 or 3 sentences how you got into it. And you already have a business at such a young age. How did that go?
Yes, that's actually an interesting question. Hello from me as well. I'm Tom. I'm 20 years old now and I live in Brandenburg, Germany.
Exactly. And I actually came into contact with the topic of LoRaWAN in the 7th or 8th grade. And indeed through a YouTube channel called IQ Web, which is run by an Austrian. And back then he started with LoRaWAN and had the first things. And I found that so exciting. And then he had a YES project with a weather station. And I found that very, yes, impressive and also fascinating that you can send things over long distances without much energy. And somehow I got into it. And since I had a cool, well, school, it continued with the science classes and it just kept going. Yeah.
What did you start with? What was your first LoRa project?
Oh, I think my first LoRa project was these 2 Heltec boards. I then transmitted 2 temperature values from a BME280 and the other one displayed it on this small OLED display. And that was LoRa at first, not yet LoRaWAN, but that was quickly the next step. And I started with that. And then I had, I believe, this first small Dragino gateway, the LR8, this little white device. And yes, that's how it started. And then I believe our first LoRaWAN project was our Melanesi. We had biology in 8th and 9th grade, and the topic was what happens to our lakes? What do the nutrients and temperatures do? And then I buried a small LoRaWAN temperature and pH sensor in the lake, and that's how it started. Yes, the sport was created, and then I was already right in the middle of the topic.
Now I would like to talk about the transition from doing this for a school project to share having TJK solutions. How did that come together?
That was a good question. Well, it actually started during the final school exams when I somehow wanted more at our Melanesi. We wanted to monitor the water level and that was only possible at the lock because structurally it just didn't work well otherwise. And for that, we got in touch with an authority, with the Water and Bean Association here to ask, hey, can we plant something there? Is that okay? Do you have any issues with it? They found it all quite okay, but unfortunately, they found it so exciting that they said, hey, Tom, we need flood protection. We need more of it. And we have other devices that cost 8,000 euros each, and that's not feasible. We need many. And can you do something about it? I said, yeah, sure. I mean, it's possible. My father is also somehow self-employed, yes, an entrepreneur. And so business was kind of in the family, and they needed an invoice. And then, yeah, I said, then I'll just quickly start a business. What does quickly mean? That involves a lot, right? All the preliminary consultations, what needs to be done. But I would say within 1 or 2 months, I founded it. And then the first commercial LoRaWAN project started with flood protection, yes.
What has happened in the meantime? What are you all doing there?
So for the flood protection, we have now monitored an entire channel from Lake One to the Spree. And in the past, they always had to go there and write down on a piece of paper how high the water level was. And that wasn't very economical or modern up to date. Yes, and now it continued with our lake. It then went on with weather stations at the beach baths, information displays, a small welcome screen where people come in and see how warm the water is and all those nice little details. And then onto the website of the beach baths. Exactly. That's how it continued and everything like that. And then all the classics that you deal with using LoRaWAN. Then it started with measuring soil temperature in agriculture, the moisture and so on. Everything you somehow do. And now I would say the biggest project, we now have a small smart city village, smart village project. And it's starting with street lighting, smart metering and everything that goes with it. And so somehow when you know the right people, you suddenly get involved in everything. And somehow it then went from LoRaWAN to mesh testing. Yes.
Before we dive in, how is it in your area? You said it's very rural. How is the acceptance of the technology there? Do people say, cool, set it up there, definitely put a gateway up? Or how does the community perceive what you are doing there?
Yes, that's actually exciting. We are very close to Berlin. So I would say I would still call it the commuter belt. It's about 20, 30 kilometers south. And yes, it's a bit exciting. First of all, there isn't really a huge community, I would say. People don't really know much about it yet, unless they've had contact with us and wanted to transmit things. But I would say we have now set up, yes, 3 gateways in the community at Melonsea, and it works quite well because we can also work well with the community and they find it exciting. But due to financial situations and budget issues, it has not progressed much with the topic of LoRaWAN.
But the support is there. So it's not technology friendliness, but how would you describe it?
No, not at all. I would even say quite the opposite. People think it's cool. I think it might also be because of my young age that I bring these new inspirations and say, hey, look, we have this now and we don't have to traditionally insert a SIM card somewhere and can now transmit and display things and switch. And I think they find that pretty cool because it's something new.
But we are, I would say, the population is already very open to the topic and also grateful.
Grateful and open, just like your family. Can you give us a bit of background? Because I know you have a special family situation which would lead us to the next LoRa application. How did it happen that your family basically said, we need something new towards Meshtastic, I'm thinking right now?
That's also a bit exciting. This led to my uncle being elected mayor 2 years ago. And we kind of got involved politically. And due to the increasing global crisis, we decided that we need to work together. And yes, almost all my family lives in Melonsea and the surrounding area. So I think we are quite well connected with the community when you are, so to speak, right at the source.
You and your father, you are part of an organization. Where are you both involved?
Yes, maybe I should first say that my father is also a radio amateur. He used to do it a lot and has somehow been reactivated by my activities. And yes, these activities are also reflected in the fire department. We are active in a special unit called Information and Communication IUK. And there our job is to ensure that the fire department can always communicate speaking, writing, everything related to it. And so we are also rooted there voluntarily in municipal safety.
Now we have a young entrepreneur with LoRaWAN. We have a dad who used to be with the amateur radio operators. And we have the uncle, right, who has now become mayor. And what do you have? What was the problem? Why did you come together and say, we're doing a project with LoRa now?
Yes, with LoRa, that's right. LoRa One didn't quite fit at first because we came to the topic of Meshtastic since our state of Brandenburg said, hey, we have funding for disaster protection. You now have to ensure that 1% of your population can be accommodated and supplied in a multipurpose hall or elsewhere. And there are a few conditions, including communication, and there were many things. There was, for example, a Starlink for internet and who knows what else, but that wasn't quite enough, I would say. It wasn't fully thought through because we have Melonsea, which is relatively large with a lot of forest in between and spread out. And if now someone has to come from quite far away from a place, from a community to this point, this disaster protection point, if we now have a situation where we have no electricity and no internet, then it should be like the lighthouse that is in the dark, then a light mast, and it will be ensured that you can get there and receive electricity and water. But that is just a problem because not everyone can get there, and that's why we have looked for and found ways to connect and make the individual districts communicative.
Okay, what does that mean? What exactly did you do today?
So we then started with the topic of that open source project, Meshtastic. I had already had it in mind before because it was pretty cool with the hardware I already had. And that's what it was about, that we can say we can send small data packets and text messages via LoRa to the disaster protection beacon and to the, yes, to the community when everything fails, when power fails, when the internet fails. And when nothing works anymore, the possibility should still exist that we have an autonomous, independent network to inform the citizens, to direct the fire department, and to ensure everything else, so that communication, which is really important in such a security or crisis situation, functions and is guaranteed.
Why actually? So let's say tomorrow we have a power outage here. Yes, and I also live in the village and I need to be able to communicate. Don't I need water supply and heat and all that much more? So why is that an important part of it?
Yes, that's probably what one thinks at first, but primarily it's the communication for our municipal employees and the fire department so they can implement everything, so they can ensure that we have water again, we have electricity again, or we have water and electricity at a specific location, that we can also inform the citizens. They can then go to a community center, a daycare, or a school and say, hey, I have a problem, I have no water, I need electricity or something. Then they can say, hey, and they write via this Meshtastic device over the network we have set up. What we need here is a citizen who needs this and that. And the municipality can then say, or the mayor, yes, then just send them to the lighthouse and they will get the information there. And yes, so that the infrastructure and communication can simply be restored and all Ned's important needs can be addressed.
Did you just say that? That's for the case when there's no electricity. How does a network run completely autonomously when the power goes out?
Yes, when does the power go out? Probably when the power plants or something are damaged or other things that we have a blackout situation, or it might already be enough if the internet goes down. Then we all already have problems. And actually, power and internet are our biggest weaknesses. We just have to bridge that. And we have covered the internet with this LoRa with Meshtastic, and it operates like LoRa One at 868 megahertz here in Europe, exactly. And with that, we can already achieve radio coverage through these many small routers in each district, ensure communication, and the power runs to these small nodes completely autonomously via solar and batteries. That means the devices are so self-sufficient that they can say, hey, we are running all year round. That's how it is currently, always through autonomy, through solar power or photovoltaic power and batteries.
I thought, why was the choice of Meshtastic and a low energy radio system? I mean, it's in the name, instead of a Wi-Fi that you're setting up. Why didn't you build a local internet or something, but did it this way?
Well, yes, one could have also gone and said, let's build a microwave radio network over 2.4 gigahertz. And then something like the Hemnet, which comes from amateur radio, that is also very popular. But yeah, at the end of the day, it was a question of cost because we had no money. The country did not provide any funds and it had to be financed from municipal resources. Yes. And that actually wasn't possible either because we have a budget freeze and there are currently no subsidies for it. And that's why we simply used LoRa or Meshtastic and the hardware from, well, I'll just say it, from the company Seed Studios using SenseCap. and they were significantly cheaper than if we had set up an IP node everywhere with a switch and an emergency power supply. There comes emergency power, so we just need power. It's much more energy inefficient, I would say, and it's simply a huge effort. Additionally, with IP communication, a direct line of sight is usually necessary in most cases. And with LoRa, we didn't quite have that. We just have much better propagation conditions. And I would say the big advantage is not having the cost and energy issues.
May I briefly ask, how much did you approximately pay for the whole project and how many people does it cover?
That's a good question. Who paid for it initially? I paid for it. I sponsored it with my company initially. That's hard to say. So one router costs only just the hardware without an antenna, without everything else, about 80 euros. And with everything included per location, you might be, I don't know, between 200, 300, 400 euros. And yes, it was only possible through many sponsorships. And then it was said, the electrician, hey, we'll provide you with the lift. And that's how it works when everything functions hand in hand. That's quite nice then. And yes, and then you can maybe calculate it. We then equipped new locations with it, and we also have two mobile devices that we can set up if something fails somewhere. And exactly the end devices that the users, yes, use, that should perhaps be mentioned briefly. We have administrative assistants who are basically trained to use the network. The devices look like a small BlackBerry, and it's a TTGO LilyGo T-Deck Plus. That means we have a touchscreen, we have a keyboard on it, and also a battery. And they are trained to use it. And these devices, we have, I must admit, 12, 14 of them. And they were also sponsored by the local company, ETS Lite. That's how it simply works. Our mayor, Tobias Kruger, is in Vidan, Sampak is my uncle. Yabakoba approached the companies very directly, and we worked well with them. They were all very open and understood the seriousness of the situation, I would say, and said, this is not about placing a park bench somewhere, but rather about life and death in the worst case.
Have you ever tested or practiced how the whole thing works in an emergency? Or did you just set it up and then say, okay, it will work?
Actually, it was set up because we said we have reached the point in the exercise. We had on the 20th, 27th of October or September, I don't even know. It's been a while. There was also a lot of stress, a very, very large disaster protection exercise. Yes, simulated, conducted throughout the entire community of Mellon Sea. And the scenario was, hey, we have a problem, something happened, a natural event, and it's causing our infrastructure to gradually collapse. And yes, then we just tested what happens if you cut the power at the town hall, what happens if the internet goes down, and what happens when the fire department, no longer has its radio. And then at some point, only our own local Meshtastic solution was left. And that was, yes, quite exciting to practice. When there are somehow 400 participants involved and all kinds of aid organizations from the fire department to emergency services, the Federal Agency for Technical Relief, rescue dogs, and so on. It was already very, very demanding, I would say.
Do you feel ready for the future with it?
I would say we feel, so you hear Verlop when people say, wow, if anything happens, I'll go to the municipality of Mellon Sea, because they realized, hey, we are very, very progressive. I would also claim that we are almost the only municipality in all of Brandenburg, all of Germany, currently building on such concepts. And I will just say quite confidently, this has been going pretty well for 3 or 4 months now, and I would say we are ready, yes.
Okay, Tom, do you have two more things? Firstly, a perspective from your point of view. How do you perceive LoRaWAN? Is it a business for the future, for the present? What's happening there from your perspective right now?
Mm-hmm. So LoRaWAN is, I think, very exciting. I believe it definitely has a good future. We also have very good in some areas where we need it, mobile networks, 5G, LTE.
That is also working very well now.
But for all the small areas, smart metering, and where we simply want to be very energy efficient and implement a lot and send data, capture, switch, I think it's really cool. And I'm now hearing from everywhere, gradually, the municipalities also find it very exciting. We can save, we can optimize, we might even predict and prevent dangers. And I think it will, I don't know yet if it will really take off in the next 2 or 3 years, but I think in 10 years, we will definitely have the municipalities to the point where they say, we all need this. And it's just a standard like 5G, and it's an important thing. You can see it in Switzerland, in Austria, they are already quite ahead. I don't know how Germany will react. I would wish for it. I think it's really cool.
We'll have to see.
Yes, you can actively contribute with TJK. What projects are you initiating now? Do you already have something on your list? Anything exciting? Anything big?
Yes, I would say the most exciting thing for us is this smart village project, where we really say we are now going to equip an entire town with everything possible, from controlling the local lighting to capturing the indoor air quality in elementary schools. And what all adds to it, from parking space monitoring to somehow watering the city gardens. And I would say that is our biggest task and the biggest thing I am also involved in, or what we are also implementing completely ourselves. I am very curious about what will come of it. And you will probably see a lot from us on LinkedIn and on social media, where we are also very active, which I also enjoy a lot.
I'm about to wrap up. What is your absolute favorite sensor so far?
That's a good question. I kind of grew up with level monitoring and find these devices quite exciting. But if we also think about mesh testing now, I find these new P1 outdoor routers very cool. But I can't really say for sure. I think everyone makes cool devices, whether it's a camera sensor from my side or from SenseCap and something else, or Trigino. Well, I think they are all pretty cool. Each has its own area of application. And I can't just say that the Trigino ultrasonic sensor is the coolest. I think they are all pretty cool in their own way.
What can you, as a young person who might have to speak with other entrepreneurs in the LoRaWAN field, offer? So someone who is new to LoRaWAN and you have a very young perspective, what would you advise someone who is starting to get involved with it?
I think the most important thing is these, yes, user stories. What do people actually want to capture? Because I think the first problem is finding the problem you want to solve or optimize with it. And I believe the most important thing is to meet the right people who can tell you what they want and need. And that's so, I think the technology, you can get that with a lot of experience, and gradually you can learn and figure it out. But the most important thing, I think, is a good network and the right contacts.
How can you recognize a good contact person?
That's a good question. I would say on expertise and on likability and on openness to new topics. So it doesn't have to be an IT nerd. It's enough if people are open to it and simply want it.
And then just talk about it and share the experiences. From my side, first of all, thank you very much for taking the time to talk about it. And of course, best wishes on the LoRaWAN journey. You are the youngest I know so far who is involved in a LoRaWAN business, and perhaps also the youngest in this podcast so far. So thank you, Tom, for taking the time. Thank you, Nick, for organizing.
Thank you again from my side.
That's it for this episode of The Business of LoRaWAN. I built this for you, the one person in about 100,000 who actually has an interest in how this tiny little slice of the world works. Of course, this isn't just about you and me, it's about everyone in LoRaWAN and how we can work together to make an exceptional thing. LoRaWAN is a dispersed community with little pockets of knowledge all around the world, and most of them don't talk to each other as much as I'd like. So the first and best thing we can do to make this show better is to get more guests on who I don't even know exist. I want to talk to strangers. Strangers who are your friends. Please introduce me to the most rad LoRaWANer you know, or point them my way, or help reach out and give me a name. When it comes to running down LoRaWAN guests, I can track a falcon on a cloudy day. If you can remember metsci.show, you can find me. That's metsci.show. metsci.show. Okay, so sharing knowledge by getting great guests on is the first and by far the most important thing we can do to make this better. The next best thing for the show to do is the usual stuff. Subscribe to the show, give it a review, share it in your corner of the world. Again, that's metsci.show. Finally, if you want to support the show financially, you can do that over at support.metsci.show. You'll see options there for one-time donations if you really like this show, as well as an ongoing subscription option if you think this show is worth supporting for the long term. If you want to try LoRaWAN for yourself, sign up for a Medio Scientific account at console.medioscientific.com and get your first 400 data credits for free. That's enough to run a sensor for about a year if you're firing every hour. The show is supported by a grant from the Helium Foundation and produced by Gristle King, Inc. I'm Nick Hawks. I'll see you on the next show.